In der Hinführung zur Predigt möchte ich euch sagen, wie ich Gemeinde erlebe und was mir Gemeinde bedeutet. Als Kind und Jugendlicher habe ich mir wenig Gedanken darüber gemacht, da war ich mehr so bei mir selbst, das versteht ihr sicherlich. Aber als Erwachsener wurde mir die Gemeinde ein Ort, wo ich persönlich Gottes Wort höre. Ich habe mir früh angeeignet, den Redner nicht als Redner wahrzunehmen. Die Person war mir völlig egal, sondern ich bin mit dem Bewusstsein rangegangen, dass ich Gottes Wort hören will. Egal, was ich mit dieser Person habe oder nicht habe. Das war mir sehr wesentlich. Und es hat mir geholfen, vieles einfach auch nicht wahrzunehmen oder mich an vielem nicht zu stören. Gott ist für mich, die Gemeinde ist für mich der von Gott verordnete Raum. Also wenn wir zum Arzt gehen, kriegen wir oftmals ein Rezept. Eins der Anzeichen aus der Apostelgeschichte, wie wir unterwegs sein sollen, ist Gemeinschaft. Und das ist wie auf einem Rezept für dich, du kommst zum Glauben, hier. Der für dich, von Gott, von mir verordnete Raum, Gemeinschaft. Und das ist alles, was wir auch in diesem Raum erleben, alles, Gemeinschaft. Ich sehe dich, ich höre dir zu. Ich nehme dich wahr und du bist mir wichtig. Du bist auch einzigartig und ja, dein Problem ist echt ernst. Lass uns dafür beten. Da steckt unheimlich viel für mich drin. Ich höre nicht nur einfach hin, sondern ja, es macht auch was mit mir. Ich nehme das mit. Ich werde aber auch gehört. Ich werde auch gesehen, angenommen. Ich kann mich wohlfühlen. Ich kann einfach da sein. Gerade wenn ich niedergeschlagen oder kaputt bin, wie jetzt einfach nur schlapp. Mir geht es nicht so wirklich gut, aber ich bin hier. Getragen. Da sind andere für mich da. Gemeinde ist für mich wie Familie. Die suche ich mir nicht aus. In die werde ich hineingestellt. Und ja, in der Gemeinde hat vieles nichts Platz oder keinen Platz, viel weniger Platz, ich sag mal ganz viel weniger Platz, als dass wir es draußen erleben. Niederträchtigkeit, dieses Gierige, dieses Verletzende, dieses Geschwätzige, Gerüchteküche, das ist bei uns viel weniger. Da bin ich froh drum. Ja, Gott will, dass wir das noch verbessern, aber wir sind Menschen und uns passiert manches unabsichtlich und mir genauso. Und ich erlebe, ich darf Fehler machen und werde nicht dafür ausgegrenzt, sondern mir wird geholfen, zurechtgeholfen. Ich kriege Hinweise, Kritik. Roland hat mir das gerade schon angeboten, ihm ist irgendwas aufgefallen und nachher sprechen wir darüber. Ja, gerne. Können wir Kritik annehmen? Ich möchte das, weil es wichtig ist, mich weiterzuentwickeln. Gemeinde ist nicht heile Welt, für mich nicht. Wir leiden alle, wir sind alle irgendwann auch müde und matt und beladen. Es gibt immer Luft nach oben, bei mir gibt es immer Luft nach oben, bei uns als Gemeinde gibt es Luft nach oben, da ist noch viel Platz, uns zu verbessern. Wir sind nicht perfekt, sollen wir aber auch gar nicht sein. Wir sollen bei ihm sein, bei Jesus. Wir sollen mit ihm unterwegs sein. Wir sollen uns in seiner Gemeinschaft hier wiederfinden. Das Rezept war ja nicht, geh mal da in einen Club, in einen Kreis, wo sich welche treffen. Da bin ich zwar nicht mit dabei, aber das ist gut für dich. Das war's nicht. Ich bin mitten unter euch. Wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter euch. Das ist für mich Gemeinde. Und wir sind halt nicht alleine unterwegs. Und es ist Baustelle. Es ist immer irgendwie Baustelle. Überall fehlen Leute. Überall. Und immer wieder merken, das ist nicht mein Bereich. Was soll ich tun? Und mir geht das so. Ich würde mich gern zerteilen. Ich hätte gern mehr Zeit. Ich wäre vielleicht auch schon gerne im Ruhestand. Einfach um für Gemeinde und Gemeinschaft, für euch, für mich, für Menschen mehr Zeit zu haben. Ist aber nicht so. Und für mich ist Gemeinde kein Raum, um distanziert zu bleiben. Das ist eigentlich praktisch nicht möglich mit Jesus. Aber auch untereinander, wir begegnen uns ja, wir kommen ins Gespräch und plötzlich sind wir bei einem Thema, das ist viel tiefer. Gemeinde ist auf dem Weg und wir verändern uns. Und mir bedeutet das eben auch Familie, wirklich Familie. Und jetzt gebe ich weiter an den Roland und bin gespannt, was er uns sagt.
Guten Morgen. Mit 17 Jahren habe ich das erste Mal das Gemeindehaus einer freien evangelischen Gemeinde betreten, mit 17 Jahren. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass es evangelische und katholische Kirchen gibt, die ich nie von innen gesehen habe. Und eine Freikirche hatte ich auch noch nicht gesehen, weder von außen noch von innen. Und da haben zwei junge Männer, so Anfang 20, den Mut gehabt und haben junge Leute auf der Straße angesprochen. Und ich gehörte zu denen, die angesprochen worden sind. Und das waren Menschen, die für mich völlig fremd waren. Die kannte ich also nicht. Und umso überraschter war ich festzustellen, dass sie einfach sehr, sehr echt waren. Sie taten nicht fremd. In der Gemeinde angekommen, mit 17 Jahren, fand ich zunächst Gleichaltrige. Es war ja eine Jugendveranstaltung, also nur Gleichaltrige. Es war eine sehr herzliche Atmosphäre und ich merkte, das ist echt, das ist natürlich, ein sehr liebevoller Umgang, ein wertschätzender Umgang. Man hat mich gefragt, wie es mir geht, was ich so mache, wie gerade meine Lebenssituation ist. Das sind Fragen, die mir so von Freunden noch nicht gestellt worden sind. In dieser Gemeinde bin ich ein Jahr später zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das ist also mein neues geistliches Zuhause geworden. Das Ganze ist jetzt 50 Jahre her. Jetzt wisst ihr also auch, wie alt ich bin. Im Laufe dieser letzten 50 Jahre haben wir vier weitere Gemeinden kennengelernt. Zunächst Auerbach im Vogtland, auf der anderen Seite liegt Hof, dann Berlin, dann Oberhausen, dann im Hessischen, ganz in der Nähe von Marburg und wieder zurück in Oberhausen. Also vier weitere FEGs in ihrer Art und Weise, in ihrer Prägung. Und ein Satz, den man immer mal wieder hört, auch hier in der Gemeinde, ist von Menschen, die das erste Mal kommen, dass sie sagen, es geht so familiär bei euch zu, wenn sie die Gemeinde besuchen. Das wird unter anderem daran deutlich, dass am Eingang es eine persönliche Begrüßung gibt, eine sehr herzliche und warme Begrüßung. Man hat die Wahl, sich umarmen zu lassen oder einfach nur die Hand zu geben. Wer Geburtstag hat, das habt ihr gerade gesehen, der wird im Gottesdienst namentlich erwähnt, der bekommt ein ganz persönliches Bibelwort für das neue Lebensjahr. Ja, es ist so, es geht in der Gemeinde auch sehr familiär bei uns zu. Das ist unsere Stärke. Aber ich weiß auch, dass das, was die einen daran sehr wohltuend empfinden, für die anderen viel zu nah beieinander ist. Zu persönlich, zu eng, zu sehr verwandt, zu überschaubar. Und deshalb wird die Gemeinde immer mal wieder auch mit der Familie verglichen. Jetzt bleiben wir mal ganz kurz bei uns und bei unseren Erfahrungen mit der Gemeinde. Oder aus den Gemeinden, aus denen wir schon gekommen sind, wo wir vorher waren. Wir haben ja unsere Erfahrungen gemacht. Dabei sind gute und weniger gute Erfahrungen. Das sind tröstende, stärkende, ermutigende, aber es sind auch verletzende und unverstandene Erfahrungen. Eben all das, was auch in einer Familie vorkommt. Denn wo Menschen mit ihrer unterschiedlichen Vorstellungswelt, mit ihrer Prägung, mit ihren Werten und Temperamenten zusammenkommen, wird es bei aller Liebe zu Konflikten kommen. Und über diese Erfahrung entsteht ein Bild, was wir in unserem Kopf haben über die Gemeinde. Meine erste Frage und meine erste Bitte, die ich an euch habe, ist, weil es eine sehr entscheidende Frage ist, wie ich Gemeinde wahrnehme, ist, über welche Erfahrungen in der Gemeinde willst du deine Gemeinde wahrnehmen? Das ist immer eine persönliche Entscheidung. Für welches Bild deiner Gemeinde willst du dich entscheiden? Du kannst es über die Erfahrung wahrnehmen, die dir einfach nicht gut getan haben, die dich verletzt haben. Und du kannst es über die wahrnehmen, die dir gut taten. Und so begegnen wir uns auch miteinander in der Gemeinde. Wir müssten eigentlich jetzt miteinander ins Gespräch kommen und mal hören, welche Erfahrungen machst du, aber welches Bild von Gemeinde hast du? Das ist ein Weilchen her, ein Freund rief mich an, der unter seiner Gemeindesituation enorm litt, schon lange. Der Inhalt ist ja einfach nicht notwendig zu erzählen. Und am Ende des Gespräches war seine Frage: Kannst du mir nicht eine Gemeinde empfehlen, wo mir all das erspart bleibt? Ich habe gesagt, ja. Und er horchte auf. Ja, es gibt eine Gemeinde, wo all das erspart bleibt. Ich machte eine längere Atempause und sage, du musst noch warten, bis du im Himmel bist. Also ich habe ja nicht umsonst erzählt, dass wir in 4 Gemeinden waren. Es menschelt, Rainer hat das ja auch so gesagt. Und ich habe das schon mal so unverblümt gesagt, ich war ja 35 Jahre lang Gemeindepastor und zu meiner Aufgabe gehört es, 8 Gemeindeversammlungen zu leiten. Und es gab Gemeindeversammlungen, wo ich gedacht habe, wenn du nicht Pastor wärst, würdest du den jetzt in den Hintern treten, aber ganz kräftig. So kann der sich nicht benehmen in der Gemeindeversammlung. Wenn ich das aber als Pastor mache, gibt es danach 4 seelsorgerliche Gespräche. Und dann ist auch nicht immer alles geklärt. Also wir machen unsere Erfahrung miteinander. Das Bild der Gemeinde als Familie greift die Bibel auf. Und ich lade euch ein, einen Text zu lesen. Ich habe es diesmal geschafft, die Schrift etwas größer zu handhaben. Mal gucken, ob ihr es lesen könnt. Das ist Epheser 2, die Verse 19 bis 22. Das ist die Übersetzung der neuen Genfer Übersetzung. Epheser 2, 19 bis 22. Behaltet all das, was ihr jetzt schon gehört habt, im Kopf und hört mal dieses Bibelwort damit. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten, und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Ich möchte mit euch über diese Fragen nachdenken, die ihr hier vorne an der Folie seht, anhand dieses Bibeltextes. Einmal die Frage, wer gehört denn zur Familie Gottes? Das ist ja eine wichtige Frage. Und die Frage, die zweite ist auch eine wichtige, was hält bei all dem Miteinander und der Unterschiedlichkeit, was hält die Familie Gottes zusammen? Was ist ihre gemeinsame Mitte? Und das dritte, das hat etwas mit Wertschätzung zu tun der Gemeinde, ist auch die Frage, was ist denn das Besondere an Gemeinde? Also das erste, die Gemeinde ist die Familie Gottes. Ihr habt eben den Text gehört aus dem Epheserbrief. Paulus schreibt den Brief an Menschen, die entweder Heiden waren, also Menschen, die Jesus Christus überhaupt nicht gekannt haben, oder an Juden. Das heißt also an Juden, die nicht an den Messias geglaubt haben. Paulus schreibt den Epheserbrief an Heiden und Juden, die in der Vergangenheit nicht an Jesus Christus geglaubt haben. Und deshalb ist es für Paulus auch klar im Text, deshalb gehörten sie bis dahin verständlicherweise auch nicht zur Familie Gottes. Auch wenn Gott diese Menschen schon zu diesem Zeitpunkt, wo sie noch nicht an Jesus geglaubt haben, von ganzem Herzen liebt. Ich halte es also nicht für angebracht, vielleicht kennt ihr so etwas, ich habe das ein paar Mal erlebt in bestimmten Versammlungen, alle Menschen als Brüder und Schwester anzureden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich halte das nicht für angebracht, auch wenn alle Menschen durch Gott geschaffen sind, sind sie deshalb nicht schon Bruder und Schwester. Die Bibel sagt, bis ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, gilt er in der Gemeinde als ein gern gesehener Gast. Aber er hat kein Familienrecht, kein Gemeinderecht. Paulus nutzt dafür ein anderes Wort. Paulus sagt, ihr wart ohne Bürgerrecht. Ohne Bürgerrecht, das ist eigentlich der Status eines Ausländers, also eines Menschen, der aus einem anderen Land kommt und hier lebt und der noch im Asylverfahren lebt und das noch nicht abgeschlossen ist und er hat noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Das heißt also, bis dahin hat er ein Gastrecht, das schränkt ihn erheblich ein in seinen Rechten und auch in seinen Pflichten. Paulus sagt, und das war eure Situation, bevor ihr zum Glauben gefunden habt. Ihr wart ohne Bürgerrecht und das seid ihr nun nicht mehr. Indem ihr zum Glauben an Jesus Christus gekommen seid, habt ihr ein Bürgerrecht bekommen. Damit ist der Status des Gastrechtes aufgehoben. Ihr gehört jetzt zum Volk Gottes. Das macht Gemeinde aus. Ihr seid Hausgenossen. Ihr seid Mitbürger der Heiligen. Ihr gehört jetzt zur Familie Gottes. Dieses griechische Wort für Gemeinde, wenn man das übersetzt, dann heißt das ja herausgerufen. Das meint also, in einer christlichen Gemeinde sind Menschen, die aus ihrem alten Leben, wo also Gott nicht existiert hat, herausgerufen worden sind. Die Gemeinde besteht aus den Herausgerufenen. Also mal ehrlich, ich weiß gar nicht, ob man das so offen sagen kann. Aber außer dieser Tatsache gibt es ganz vieles, was mich mit euch nicht verbindet. Also ganz vieles teile ich nicht an Ansichten, an Sichtweisen, an Lebensweisen. Was ich teile, das ist das, was uns hier miteinander einfach verbindet, nämlich der Glaube an Jesus Christus. Und das muss man auch aushalten können in der Gemeinde. Die Gemeinde besteht aus den Herausgerufenen. Und deshalb sagt Jesus Christus, ihr könnt es mitlesen, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckt die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das ist meine Mutter, das sind meine Brüder, denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Ja. Lass dir bitte von jemand anders helfen. Ich habe sie hier nicht aufgeschrieben. Ich meine Lukas. Dadurch, also dass wir den Willen Gottes tun, sagt Jesus, sind wir Brüder und Schwestern. Diese Anrede hat ja seine Berechtigung. Als ich zum Glauben kam in der ersten Gemeinde, da war das ganz üblich, dass man gesagt hat, Bruder will, Bruder Meier, Schwester will, Schwester Meier. Das klingt ja fast antiquiert. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich habe ja zunächst einen handwerklichen Beruf erlernt, bevor ich Pastor geworden bin, das Bruder wurde bei mir nur angewandt, wenn sie wollten, dass ich etwas Handwerkliches mache. Immer wenn sie zu mir kamen und sagten, Bruder will, dann wusste ich schon, ich werde irgendwo ein Fenster einbauen oder eine Tür einsetzen oder ein Bad fließen. Und das hat dann überhand genommen und irgendwann habe ich dann offiziell in der Gemeinde gesagt, Bruder will gibt es nicht mehr. Also den Handwerker nicht mehr. Das heißt also, dadurch, dass wir den Willen Gottes tun, sind wir Brüder und Schwestern. Diese Anrede hat ja seine Berechtigung, weil wir, so sagt Paulus es in diesem Text, Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen geworden sind. Wir haben also nicht nur unsere Lebensmittel gewechselt, sondern die komplette Ausrichtung unseres Lebens hat sich geändert, weil wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Unser Kennzeichen ist nun, dass wir Glaubensgeschwister haben in der Gemeinde und es selber auch sind. Also wiedergeboren werden wir nicht als Waisenkinder, sondern als Glieder der Familie Gottes. Es gibt diesen schönen Satz, Einzelkinder gibt es bei Gott nicht. Lässt sich gut merken. Unser Vater im Himmel, sagt Paulus, hat uns zu seinen Kindern gemacht. Jetzt sind wir Hausgenossen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ein Satz, den ich sehr häufig schon gehört habe, in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus, ist, dass man mir ganz offen sagt, ich kann doch meinen Glauben auch ohne Gemeinde leben. Kennt ihr das? Ich kann doch meinen Glauben auch ohne Gemeinde leben. Es wäre interessant, mal zu gucken, wie ihr darauf reagiert. Ich habe in einer Studie gelesen zu Kirchenaustritten der Evangelischen Kirche Deutschland, dass 70% der Befragten genau diesen Satz gesagt haben. Sie haben ihn als Grund angegeben für ihren Kirchenaustritt, weil sie gesagt haben, die Kirche, den Gottesdienst brauche ich nicht, um meinen Glauben zu leben. Diese Volksfrömmigkeit hält er bis heute daran fest. In der letzten Gemeinde, wo ich war, in einem Dorf mit 1500 Einwohnern, hatte die Freie Evangelische Gemeinde ungefähr 200 Mitglieder und die Evangelische Kirche im Dorf hatte 800 Mitglieder. Dort waren 30 Leute sonntags im Gottesdienst. Das ist ja das Bild, was wir haben. Die Volksfrömmigkeit hält bis heute daran fest. Ich brauche für meinen Glauben nicht unbedingt die Gemeinde und auch nicht den Gottesdienst. Ich halte das für einen Trugschluss. Die Bibel spricht in verschiedenen Bildern von der Gemeinde. Auch das Bild von der Familie ist ja ein Bild, was ihr eben gehört habt. Und wenn man sich diese Bilder anschaut, dann können wir über den Wesen und Wesensinhalt über die Gemeinde sehr deutlich erkennen. Ich zeige euch mal vier davon, dass ihr sie einfach mal gehört habt, ohne Bezug zu den Bibelstellen, weil es mir um das Wesentliche geht. Also wir sind eingestiegen mit dem Bild von der Familie und haben jetzt das zweite Bild. Jesus ist das Haupt der Gemeinde, so könnt ihr mitlesen, die Gläubigen bilden den Leib. Das heißt also, bei diesem menschlichen Körper geht es um das Zusammenwirken der verschiedenen Glieder, wobei jeder einzelne wichtig ist. Dann gibt es das dritte Bild, Jesus ist der Hirte und die Gemeinde die ihm anvertraute Herde. Das Bild von der Schafherde und dem Hirten macht deutlich, dass Gemeinde angemessen geleitet werden muss. Das vierte Bild, Jesus ist der Weinstock, die Gemeinde die Reben. Das Bild verdeutlicht die Lebensgemeinschaft des Menschen, der an Jesus Christus glaubt. Jesus ist also der Weinstock, die nährende Quelle. Gott ist der Winzer und die Gläubigen und die Gemeinde sind die Reben. Und ein fünftes Bild, Jesus ist der Eckstein und die Gemeinde der Bau Gottes. Das Bauwerk zeigt, dass jeder seinen Platz kennen, ausfüllen muss, indem er sich einfügen lässt. Also ähnlich wie bei dem Leib. Es gibt noch weitere Bilder, aber dabei will ich es mal belassen, weil nämlich etwas sehr Wesentliches auffällt. Es fällt auf, im Blick auf die Gemeinde, dass diese Bilder nie von einem Einzelnen umsetzbar sind. Ich will es erklären. Also, es leuchtet ein, dass ein Körperglied noch nicht den ganzen Leib bilden kann, oder? Es leuchtet ein, dass ein einzelnes Schaf noch keine Herde bilden kann und ein einzelner Stein noch keinen Bau ergeben kann und eine einzelne Rebe noch keinen Weinstock. Ich kann also nicht alleine sein. Ich kann nicht alleine Gemeinde bilden. Es ist ja interessant, wenn wir an diesen Satz denken aus den Evangelien, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Also Gemeinde Jesu findet immer mit dem Bruder und der Schwester statt. Ich glaube, dass ich meine Frömmigkeit privat nicht auf Dauer ohne Gemeinde leben kann. Jeder Mensch, der zum Glauben gekommen ist, sucht Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gläubigen. Die Gemeinschaft kann aber nicht losgelöst werden von der Gemeinschaft der Glaubenden. Deshalb ist meine feste Überzeugung, auch vom Wort Gottes her, dass ich ohne Gemeinde auf Dauer nicht an Gott glauben kann. Im Glaubensbekenntnis, was wir ja ganz selten beten, aber was eigentlich auch Bestandteil auch unserer Gemeindeordnung ist, weil sie ausdrückt, was das Wesentliche ist, heißt es, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Ich kann also nicht in der Vereinzelung existieren. Den einsamen Heiligen gibt es nicht. Eine Geschichte, die mich seit Jahren immer wieder sehr bewegt, die verdeutlicht das. Da ist ein junger Mann, ein junger Christ, der merkt, meine Gottesbeziehung, das ist irgendwie gerade ganz flach geworden, ist lau geworden. Und er sucht das Gespräch über die Ursachen darüber mit einem älteren Christen. Das findet im Wohnzimmer statt, vor einem offenen Kamin. Und der ältere Christ macht nichts anderes, als nur zuzuhören. Und während des Gespräches nimmt er mit einer Kohlenzange eine glühende Kohle aus dem Feuer und legt sie neben den Feuer und er hört weiter dem jungen Christen zu. Nach einiger Zeit hat die herausgenommene Kohle natürlich ihre Glut verloren, ist aschgrau geworden. Und der ältere Christ tut sie mit einer Kohlenzange wieder in das Feuer und dort beginnt sie wieder Feuer zu fangen. Ich glaube, die Geschichte muss man nicht deuten, oder? Der junge Christ hat verstanden, und er steht auf und verabschiedet sich. Er hat verstanden, ich kann als Christ nicht in der Vereinzelung existieren. Die Glut wird auch durch die Familie Gottes erhalten. Das war also die erste Frage, nämlich, oder der erste Punkt, die Gemeinde ist die Familie Gottes. Das zweite, was hält die Familie zusammen? Was ist ihre gemeinsame Mitte? Paulus verlässt im Text das Bild der Familie und geht zum Bild des Bauwerkes über, wobei er inhaltlich ganz normal bei dem Thema Gemeinde bleibt. Er sagt, als Gemeinde stehen wir auf dem Fundament der Apostel und der Propheten. Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Jesus ist der Eckstein. Und je nach Bibelübersetzung, die wir haben, die gibt es ja mittlerweile in Fülle, gibt es zwei Übersetzungsmöglichkeiten, die auch ihre Berechtigung haben. Man kann den Eckstein auch mit dem Schlussstein übersetzen. Eckstein oder Schlussstein. Als ehemaliger Maurer wusste ich, wenn wir ein Haus bauen, womit ich anfange. Ich fange mit den Ecken an und ziehe dann die Fluchten. Die eine Ecke, die nächste Ecke, die dritte und die vierte. Das heißt, die Ecken sind das Erste, weil sie das Verbindende sind. Der Eckstein wird bei der Erstellung des Gebäudes als erstes gesetzt. Deshalb bildet der Eckstein auch den Ausgangspunkt eines Gebäudes. Ohne ihn ist das Gebäude überhaupt nicht denkbar. Was uns als Familie Gottes zusammenhält, ist also, sagt Paulus, der Eckstein Jesus Christus. Ohne diesen Eckstein können wir nicht Familie Gottes sein. Aber auch die zweite Übersetzungsmöglichkeit hat ihre Berechtigung. Jesus Christus ist auch der Schlussstein. Wie es schon das Wort vermuten lässt, es ist der letzte Stein, der in einen Bau eingefügt wird. Also mich haben in Großkirchen immer diese Kuppelbauten sehr interessiert. Und die Kuppel wird in der Regel so gebaut, dass ein einziger Stein eingesetzt wird am Ende. Das heißt also, der ganze Bau findet erst seinen Abschluss mit dem Schlussstein, mit dem letzten Stein. Damit hält es. Statisch gesehen bekommt die Kuppel erst dadurch ihren eigenen Halt. Also beides hat seine Berechtigung, Eckstein und Schlussstein. Und deshalb sagt Jesus in der Offenbarung, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Der Begriff Alpha und Omega stammen ja aus dem klassischen griechischen Alphabet. Alpha ist der erste und Omega der letzte Buchstabe. Damit wird deutlich, ich bin der Anfang und das Ende. Und deshalb, das ist unsere Zuversicht, ganz persönlich, ist Jesus Christus auch der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Paulus sagt, ich bin darin guter Zuversicht, dass der an euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Und noch einmal, was ist das Besondere an der Familie Gottes? Kennt jemand dieses Lied von dem Refrain, den ihr seht? Kennt ihr das noch? Ja, Gott baut sein Haus. Zu spät habe ich es in der Vorbereitung entdeckt, dann hätten wir es heute nämlich auch gesungen. Gott baut sein Haus Stein auf Stein, jeder muss neu und lebendig sein. Gott baut sein Haus Stein auf Stein, so baut er erneuerte Menschen ein. Christoph Schmitter, lange Zeit beim Evangeliumsrundfunk, 1985 hat er dieses Lied geschrieben. Das ist der Refrain. Aber interessant ist, sind die Strophen. Kein Stein sucht sich seinen Nachbarn aus. Es geht nach des Bauherren Plan. Er wählt und behaut jeden Stein für das Haus und passt sie einander an. Die anderen drücken und engen ein, doch tragen sie auch und sind Halt. Wer lieber allein bleibt, der liegt wie ein Stein am Boden, nutzlos und kalt. Der Grund ist sicher und felsenfest, sein Wort, das auch heut zu uns spricht. Und wer sich auf andere Worte verlässt, der bleibt nicht, sein Werk zerbricht. Der Eckstein, der alles trägt und hält, das ist unser Herr Jesus Christ. Durch ihn wird das Haus Gottes fertiggestellt, bis alles vollendet ist. Gott baut sein Haus. Das heißt also, Paulus sagt, durch Christus wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus, sagt er, seid ihr auch in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Das heißt, So wie ein Mensch zum Glauben kommt, wird er in die Gemeinde eingefügt. Es gibt überhaupt keine Alternative dazu. Es geht also nicht darum, ob er jetzt in eine FEG oder in eine andere Gemeinde eingefügt wird, sondern er wird zunächst in den Leib Jesu eingefügt. Und meine tiefe Überzeugung ist, wenn wir über Gemeinde nachdenken, deshalb brauchen wir die anderen Geschwister in der Gemeinde. Und deshalb brauchen die anderen Geschwister in der Gemeinde auch dich und mich. Das eine geht nicht ohne das andere. Das geistliche Wachstum des Einzelnen kommt einfach dem Ganzen zugute, der Gemeinde. Denn es erfüllt sich die Voraussage, ein jeder trage die Last des anderen, so wird er das Gesetz Christi erfüllen. Ich schließe mit einer Erfahrung, die ich gemacht habe, die ich irgendwann dann so verordnet habe, habe gesagt, das ist Humor Gottes. Es war an dieser ersten Gemeinde, wo ich zum Glauben gekommen bin. Ich war 2 Jahre Christ. Ich war einmal eine Woche beim Pastor, weil ich ganz viele Fragen hatte als ehemaliger Nichtchrist. Und nach der Jugendstunde sagte er mir übrigens, du musst am Sonntag predigen. Nach 2 Jahren. Ich habe noch nie in meinem Leben gepredigt. Ich war fertig mit meiner Berufsausbildung, ich war noch nie gepredigt. Er sagte, ich bin nicht da, es gibt keine Möglichkeit, du musst predigen. Ich schwitze Blut und Wasser. Und er saß in der ersten Reihe eine alte Schwester. Und die nickte die ganze Zeit. Und das war so ermutigend. Das war so ermutigend. Später stelle ich fest, dass sie krank ist. Sie nickt immer. Aber das war mir völlig egal. Das ist Humor Gottes. Die nickte die ganze Zeit und ich habe gedacht, was für ein Geschenk Gottes. Ja, das war mir eigentlich dann egal, als ich später feststellte, sie ist krank, sie kann nicht anders. Ich wusste das aber nicht, aber für mich war das die Ermutigung. Deshalb habe ich das überschrieben, das ist der Humor Gottes. Das heißt also, ein jeder trage die Last des anderen, würde das Gesetz Christi erfüllen. Ich würde das mal abschließend bezeichnen, ich sage, die Gemeinde ist ein Ort des Lastenausgleiches. Im Miteinander von uns soll einfach auch Entlastung erfahren bleiben. Ich glaube, die Gemeinschaft von Christen in der Gemeinde bleibt ein besonderes Geschenk. Und das Ziel heute Morgen ist es, uns Gemeinde einfach ganz neu lieb zu machen. Also es gibt nichts, was Gemeinde ersetzt. Amen. Ich würde gerne noch beten mit uns gemeinsam. Vater im Himmel, und wir haben Gemeinde hier vor Ort. Und wir sind hier zu Hause und wir fühlen uns wohl. Wir haben alle Erfahrungen, die wir kennen, durchlebt, die guten und die weniger guten. Aber es bleibt einfach unsere Gemeinde, weil es die Gemeinde ist, die du gegründet hast. Und wir dürfen dazugehören. Und ich möchte dich herzlich bitten, dass du uns hilfst, an unserem Bild, an unserem Kopf zu arbeiten, was uns die Gemeinde wirklich wert ist und was sie uns bedeutet. Ich danke dir für jeden, den du zum Glauben rufst und in die Gemeinde gestellt hast, für die Ergänzung, die wir haben, für das Miteinander. Und danke dir dafür auch im Namen von Jesus Christus. Amen.